Jetzt, wir haben vorhin schon gehört, mit welchem Thema wir gerade dran sind. Der Jonas hat letztes Mal den Start gemacht. Weiß noch jemand, welche vier Dimensionen er uns vorgestellt hat? Und kann sie uns auch noch vortanzen? Wir hatten es ja vorhin von, wir werden wie die Kinder, die konnten tanzen, also. Oben, Beziehung nach oben, nach innen, nach außen zur Gemeinde und zu Freunden und zu Andersgläubigen, zu Nichtgläubigen, nach außen in die Welt hinein. Und ich darf heute gerade in dem Predigtthema weitermachen, ich darf den Startschuss geben und ich habe mein Thema Aufruf zur Einheit genannt und darf da ein bisschen drüber was reden und ich freue mich schon drüber. Genau, und wie der eine oder andere vielleicht gemerkt habt, haben wir dazu heute einen Predigttext. Welcher könnte es sein nach dem Anspiel? Erster Korinther 12, wir haben es alle rausgefunden. Erster Korinther 12 steht hier oben, steht hier oben, Erster Korinther 12. Ich habe gerade an der AWM, also wo ich studiere, Akademie für Weltmission heißt es, und da habe ich gerade einen Kurs, Einführung ins Neue Testament beim Eckhard Graf aus Auen. Und da haben wir auch ein paar Hintergrundwissen von den Briefen und mir macht es total viel Spaß, mich da ein bisschen reinzufuchsen und zu hören, in welche Situation denn die Briefe überhaupt reingeschrieben wurden. Und das stelle ich euch jetzt heute kurz vor. Und zwar geht der erste Korintherbrief nach Korinth. Und der wurde ungefähr 55 nach Christus geschrieben, von Paulus bzw. von ihm diktiert. Und wir sehen hier Korinth und das war eine Handelsstadt. Handelsstadt heißt, wo Handel ist, ist viel Geld. Viel Geld, viele Kulturen, viel Multikulti, viele verschiedene Menschen und es war eine Haupthandelsroute, dass sie eben nicht um die ganze Insel da rumschippern müssen, sind sie immer nach Korinth gefahren und haben dann auf der einen Seite mit ihren Booten an der Küste ihre Ware entladen und dann haben sie quasi die Sachen rübergetragen auf die andere Seite und dort wieder ein Schiff beladen, beziehungsweise bei kleineren Schiffen, die haben sie versucht rüberzuziehen. Und genau, was braucht es dazu zu der Zeit damals? Sklaven. Das haben damals die Sklaven gemacht, da gab es Unmengen von Sklaven in Korinth, genau da in der Mitte. Und es gab die Reichen, es gab die Händler, es gab viele Kulturen, es gab viele Tempel, es gab viele Kulte und so weiter, Multikulti und es gab natürlich auch Juden. Und in diese Situation schreibt Paulus seinen Brief. Da kamen ein paar Anfragen von der Gemeinde von Korinth an ihn, aber auch unheimlich viele Missstände gab es dort. Und da schreibt Paulus rein und ich lese den Text jetzt einfach mal vor. Ist ein bisschen länger, aber ich glaube, das stehen wir zusammen durch. 1. Korinther 12 bis 26 nach der Genfer Übersetzung, neuen Genfer Übersetzung. Denkt zum Vergleich an den menschlichen Körper. Er stellt eine Einheit dar, die aus vielen Teilen besteht. Oder andersherum betrachtet, er setzt sich aus vielen Teilen zusammen, die alle miteinander ein zusammenhängendes Ganzes bilden. Genauso ist es bei Christus. Denn wir alle, ob Juden oder Nicht-Juden, Sklaven oder Freie, sind mit demselben Geist getauft worden und haben von derselben Quelle dem Geist zu trinken bekommen. Und dadurch sind wir alle zu einem Leib geworden. Und wie jeder Körper besteht dieser Leib aus vielen Teilen, nicht nur aus einem. Wenn der Fuß behaupten würde, weil ich nicht die Hand bin, gehöre ich nicht zum Körper, würde er trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein. Und wenn das Ohr behaupten würde, weil ich nicht das Auge bin, gehöre ich nicht zum Körper, würde es trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein. Wenn der ganze Körper nur aus Augen bestünde, wo bliebe dann das Gehör? Wenn er nur aus Ohren bestünde, wo bliebe der Geruchssinn? Tatsache jedoch ist, dass Gott entsprechend seinem Plan jedem einzelnen Teil eine besondere Aufgabe innerhalb des Ganzen zugewiesen hat. Was wäre das schließlich für ein Körper, wenn alle Teile dieselbe Aufgabe hätten? Aber so ist es ja nicht. Es gibt einerseits viele verschiedene Teile und andererseits nur einen Körper. Das Auge kann nicht einfach zur Hand sagen, ich brauche dich nicht, oder der Kopf zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Nein, gerade die Teile des Körpers, die schwächer zu sein scheinen, sind besonders wichtig. Gerade den Teilen, die wir für weniger ehrenwert halten, schenken wir besonders viel Aufmerksamkeit. Gerade bei den Teilen, die Anstoß erregen könnten, achten wir besonders darauf, dass sie sorgfältig bedeckt sind. Bei denen, die keinen Anstoß erregen, ist das nicht nötig. Gott selbst, der die verschiedenen Teile des Körpers zusammengefügt hat, hat dem, was unscheinbar ist, eine besondere Würde verliehen. Es darf nämlich im Körper nicht zu einer Spaltung kommen. Vielmehr soll er das gemeinsame Anliegen aller Teile sein, füreinander zu sorgen. Wenn ein Teil des Körpers leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn ein Teil des Körpers geehrt wird, ist das auch für alle anderen ein Anlass zur Freude. Amen. Amen. Paulus greift hier also das Bild des Körpers auf. Wir haben das vorhin in dem kleinen Anspiel gesehen, die verschiedenen Glieder des Körpers, die Hand und der Fuß und das Herz und der Blinddarm und was nicht alles dabei ist. Ein Körper gibt es zusammen und er bezieht es dann auf die Gemeinde. Und genau, wir lesen gleich zu Beginn, dass wir in dem, was Jesus für uns getan hat, wenn wir das angenommen haben, dass wir in diesem Leib zusammen sind. Wir haben alle einen Geist, wir sind alle zusammengefügt, wir sind ein Körper, wir sind eine Einheit. Ich habe das gelesen, habe gedacht, okay, jetzt ist es theologisch geklärt, wir sind eine Einheit, ein Leib, ein Körper. Und der Paulus, der fügt da noch was hinzu und der schreibt, egal ob Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder Freie. Und ich habe mir gedacht, warum betont er das extra? Wir hatten es gerade in Korinth, da gab es alles. Multikulti, Sklaven, Reiche, die verschiedenen Nationen, die verschiedenen Kulturen, es gab Juden, es gab Nichtjuden. Er betont es hier, weil es zu der damaligen Zeit ein Skandal war, wenn Juden mit Nichtjuden zusammen waren, zusammen gegessen haben. Das lesen wir zum Beispiel in der Apostelgeschichte, die Geschichte mit dem Tuch, das vom Himmel kommt beim Petrus und da sind die unreinen Tiere drin und dann nochmal. Und zeitgleich der Hauptmann Cornelius, der geschickt wird nach dem Petrus. Und der Petrus kommt dann zum Cornelius nach Hause und predigt, der Heilige Geist fällt auf den Cornelius und die Leute drumherum. Und dann kommt Petrus zurück nach Jerusalem und was muss er machen? Sich erstmal rechtfertigen. Wie konntest du zu den Heiden, zu den Unreinen hineingehen ins Haus und auch noch mit denen essen? Und er schreibt hier, Paulus schreibt hier, egal ob Juden oder Nichtjuden, hey, ihr seid eine Einheit. Ein Skandal, es geht überhaupt gar nicht. Oder zur griechischen Zeit, Sklaven mit Reichen zusammen, die einen müssen die Boote entladen, das Sach rübertragen zur anderen Küste und müssen die Boote wieder beladen und die Händler saßen in ihren schönen Wohnungen, die zusammen eine Einheit, das geht überhaupt gar nicht. Also für die Korinther damals war das ein echt steiles Bild. Geht nicht. Und wir lesen hier, der Heilige Geist, der in den ganzen Menschen lebt, der in uns lebt, der überbrückt die ganzen Differenzen, die ganzen kulturellen Unterschiede, der überbrückt das alles. Und wenn wir das auf unsere Gemeinde beziehen oder wenn wir das auf unser Leben heute beziehen, dann ist es oft auch so, dass wir die verschiedensten Kulturen in unsere Gemeinden haben. Gerade jetzt haben wir die Flüchtlingskrise. Wir haben verschiedene Kulturen, wir haben verschiedene Nationen in unserer Gemeinde. Wir haben verschiedene, was zurzeit alles so wichtig ist, das Bildungsniveau, was unser Einkommen ist, was, keine Ahnung, die ganzen Sachen, die uns so wichtig sind, die Verschiedenheiten bei uns in unserer Gemeinde. Und er sagt hier, hey, ihr seid eine Einheit. Egal, ob du jetzt ein Manager bist oder einen nicht so guten Job hast, egal, ob du jetzt aus Deutschland kommst oder ein Asyli bist oder was auch immer, er sagt hier, da gibt es die Schluchten, die Unterschiede, die gibt es nicht. Ihr seid ein Leib, ihr seid eins durch den Geist, der in euch lebt. Und mir gefällt das Bild so super. Wir haben gerade die Kinder gesehen, Gott ist nicht schwarz-weiß. Überhaupt gar nicht. Gott ist bunt und er liebt die Vielfalt und das spiegelt auch seine Gemeinde wieder und das spiegeln auch wir wieder hier. Wir sind ein Leib. Und jetzt beschreibt er den Körper mit den verschiedenen Teilen. Dabei betont er aber eigentlich in erster Linie nicht unbedingt die kulturellen Unterschiede, sondern er bezieht es auf die Gaben. Wir lesen in 1. Korinther 12 von dem Geben der Gaben, also da werden die verschiedenen Gaben aufgezählt, nicht alle, aber einige. Und dann lesen wir, dass der Heilige Geist diese Gaben gibt. Und auf dem aufbauend nimmt Paulus das Bild und sagt, okay, die einen haben die Gabe, das ist vielleicht der Arm, und die anderen haben die Gabe, und das ist vielleicht der Blindarm, und die haben die Gabe, und das ist vielleicht das Herz. Ihr seid alle verschieden begabt, ihr seid alle, habt alle verschiedene Dinge mitbekommen, aber ihr seid trotzdem eine Einheit. Ihr seid eine Einheit mit euren verschiedenen Gaben, mit euren verschiedenen Hintergründen, mit eurem verschiedenen Sein. Ihr seid ein Leib. Und gerade, wir hatten es vorhin, Gemeinde Bibelschule, Epheser Brief steht ein paar Mal, ich glaube dreimal, dass Jesus der Kopf des Leibes ist. Ein Leib, Jesus ist der Kopf. Und jetzt beschreibt der Paulus in diesem Text, den wir gerade gelesen haben, von verschiedenen Herzenseinstellungen, die der Einheit entgegenspielen. Und da habe ich hab das unterteilt in drei Punkte. Ja, Homiletik, drei Punkte ist immer wichtig, nicht wahr? Und der erste Punkt ist das Minderwertigkeitsgefühl. Und da steht in Vers 15 bis 16, wenn der Fuß behaupten würde, weil ich nicht die Hand bin, gehöre ich nicht zum Körper, würde er trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein. Und wenn das Ohr behaupten würde, weil ich nicht das Auge bin, gehöre ich nicht zum Körper, würde es trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein. In unserem Anspiel war das der Blindarm, der gesagt hat, oh, ihr seid ja wichtig und ich bin doch immer nur im Weg. Was kann ich denn dazu beitragen? Und wenn ich nicht wirklich richtig gut funktioniere, ja, dann fliege ich raus. Das ist der Blindarm gewesen. Euch geht es ja allen gut, aber mir nicht. Und das ist das Denken von, was kann ich schon? Was kann ich schon bei der Gemeinde beitragen? Wer bin ich schon? Was zählt denn meine Stimme überhaupt? Warum soll ich denn zur Gemeindeversammlung gehen? Warum soll ich mich denn engagieren? Was kann ich denn schon? Ich bin noch überhaupt gar nicht begabt. Und das ist eine Form, oder eigentlich ist gnadenlose Selbstdisqualifikation. Wer bin ich, dass ich schon was beitragen kann? Und ich habe mir überlegt, woraus das Gefühl entspringen kann. Und ich glaube, das liegt manchmal in unserer Identität oder von dem, was wir über uns selber denken. Eben, ich bin einer von, wie viel, 9 Milliarden? Ich bin einer von vielen. In der Gemeinde, jetzt haben wir eine große Gemeinde von 500 Leuten. Ich bin halt einer von vielen, nichts Besonderes. Dust in the Wind oder so ähnlich. Und es ist überhaupt nicht das, was wir in der Bibel lesen. Nehmen wir Psalm 100, 139 an. Du bist kostbar, du bist einzigartig, du bist wohlgeformt. Ich habe dich schon damals gesehen. Ich habe dich besonders geschaffen. Du bist nicht einfach eine Nummer, du bist nicht einfach eine Zahl, sondern du bist kostbar. Lesen wir in der Bibel und denken manchmal was ganz anderes. Aber das, was wir denken, ist Blödsinn, nämlich die Bibel ist die Wahrheit. Und er sagt, du bist kostbar, du bist gewollt. Und wir sind nicht nur kostbar, sondern wir sind auch begabt. Und zwar lesen wir das in 1. Korinther 12, 11 und da steht, da werden die verschiedenen Gaben aufgezählt oder einige Gaben und dann steht, das alles ist das Werk ein und desselben Geistes und es ist seine freie Entscheidung, welche Gabe er jedem Einzelnen zuteilt. Also die Aussage, okay, ich hab keine Gabe und ich kann nichts beitragen, was möchte ich eigentlich, stimmt nicht. Stimmt einfach nicht. Selbstdisqualifikation ist nicht am richtigen Ort. Du bist kostbar, du bist begabt, setz es ein, du wirst gebraucht. Und möglicherweise entspringt auch das Minderwertigkeitsgefühl aus dem Denken des Vergleichens. Kennen es einige von euch? Das Denken, okay, ja, ich habe eine Gabe, aber die Person, die ist so viel besser wie ich. Die gleiche Gabe und dann ist die Person so viel besser wie ich. Wie könnte ich denn mich einbringen, wenn die Person mit in der Gemeinde ist? Oder vielleicht, ich habe eine Gabe, aber die haben eine viel bessere Gabe und ich möchte gern die haben. Was will ich mit meiner Gabe anfangen? Ich möchte gern die haben. Also quasi das Vergleichen, ich habe die gleiche Gabe und ich möchte die haben, ich möchte genauso gut sein wie die, oder ich habe eine Gabe, ich möchte eigentlich eine ganz andere Gabe haben. Und Vergleichen und dieses Minderwertigkeitsgefühl ist absolut, absolut destruktiv. Bei beiden Sachen ist oftmals das Denken drin, ich bin, weil ich kann. Also ich bin der Tolle, weil ich die und die Gabe habe, oder ich bin eben nichts, weil ich die und die Gabe nicht habe. Ich bin der Tolle, weil ich den und den Hintergrund habe und das Bildungsniveau habe oder was auch immer, oder ich bin der nicht, weil ich das alles nicht habe. Und das ist absolut nicht das, was wir in der Bibel dazu lesen, denn wir lesen in den Versen 17 bis 20, lesen wir, wenn der ganze Körper nur aus Augen bestünde, wo bliebe dann das Gehör? Wenn er nur aus Ohren bestünde, wo bliebe der Geruchssinn? Jetzt Vers 18, Tatsache jedoch ist, dass Gott entsprechend seinem Plan jedem einzelnen Teil eine besondere Aufgabe innerhalb des Ganzen zugewiesen hat. Ich lese nochmal: Tatsache jedoch ist, dass Gott entsprechend seinem Plan jedem einzelnen Teil eine besondere Aufgabe innerhalb des Ganzen zugewiesen hat. Du wirst gebraucht. Egal, ob du dich so fühlst oder ob du dich nicht so fühlst, du bist kostbar, du bist begabt. Disqualifizier dich nicht selber. Das ist, auf der einen Seite kommst du nicht in deine Berufung rein mit diesem Denken, aber auf der anderen Seite fehlt auch der Gemeinde was. Mit dir fehlt er, ohne dich fehlt der Gemeinde etwas. Das ist die erste Herzenshaltung, die dabei rauskommt. Und die zweite Herzenshaltung, die der Einheit entgegenspielt, ist die Überheblichkeit. Und das lesen wir in den Versen 21 bis 22. Da steht: Das Auge kann nicht einfach zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder der Kopf zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Nein, gerade die Teile des Körpers, die schwächer zu sein scheinen, sind besonders wichtig. Wieder bezogen auf unser Anspiel, eigentlich egal ob Hände oder Füße oder Herz oder sonst was, haben gesagt, ja, ich bin das der Wichtigste. Ich bin das Wichtigste. Das Herz, alles muss nach meinem Rhythmus gehen. Oder der Darm, der eben das Essen verarbeiten muss. Oder eben die Füße, die die Last tragen, oder die Hände, die nach was greifen. Ich bin das Wichtigste. Ich bin der große Überheblichkeit. Ohne mich läuft gar nichts und die anderen sind nicht so wichtig, sondern ich bin hier das Wichtigste. Ich bin hier der Wichtige. Und Paulus sieht es hier anders. Er sagt, nein, gerade die Teile des Körpers, die schwächer zu sein scheinen, sind besonders wichtig. Hochmut ist überall völlig fehl am Platz. Wir lesen das auch in den Evangelien, gerade bei Jesus. Wenn er wirklich richtig sauer geworden ist, dann ging es oftmals um Hochmut, um Heuchelei, aber auch um Hochmut. Wir sind besser. Und es lässt sich, wenn wir das umdenken, wir haben gesagt, es kommt, die einzelnen Teile sind Gaben. Könnte es sein, dass es sich anhört, ich hab die Gabe der Prophetie und du hast die Gabe der Gastfreundschaft. Also ich bin ja sowas von heiliger wie du. Was brauchen wir dich eigentlich? Oder ich habe die Gabe der Zungenrede und du hast die Gabe des Dienens. Hast du überhaupt einen Heiligen Geist? Also was willst du hier eigentlich? Ich bin der Wichtige, ich bin hier oben und du kannst hier unten mal gucken. Ein Gefälle ist da. Und Paulus spricht hier total dagegen. Ihr könnt die Gaben einsetzen, wie ihr wollt. Könnt das auch rumdrehen. Und geht man in der Denkweise noch weiter und geht nicht nur von den Gaben aus, sondern auch auf die Situation in Korinth neben den Gaben, sondern auch über die kulturellen Gegebenheiten wäre es dort wahrscheinlich gewesen, ich bin Jude und ich kann nicht mit dir am Tisch essen. Ich bin der reiche Händler und du bist der Sklave. Du hast gefälligst beim Abendmahl nicht neben mir zu sitzen, sondern du sitzt irgendwo anders oder wie auch immer. Bei uns, auf was können wir es auch wieder beziehen? Ich bin der Deutsche oder ich bin sonst irgendwas. Ich bin hier der Wichtige und du hast eigentlich nicht so viel zu melden. Und meistens ist es ja so, dass solche Aussagen oder solche Gedanken, dass sie nicht ausgesprochen werden, sondern dass sie zwar empfunden werden, nicht ausgesprochen werden. Und da fand ich es interessant, Václavik, sagt es euch was, Václavik? Ja, Becky hat gleich gesagt, oh ja, kenne ich. Ich habe es googeln müssen. Egal, er hat gesagt, Václavik sagt, man kann nicht nicht kommunizieren. Wir kommunizieren immer. Das, was in deinem Herzen ist, das kommunizierst du. Ob du redest oder ob du nicht redest, wie du agierst, wie du reagierst, du kommunizierst immer. Hochmut und Überheblichkeit ist absolutes Gift. Und da prescht auch Paulus ziemlich stark dagegen, und zwar im Philipperbrief, da lesen wir Philipper 2,3. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Ich lese es nochmal, vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Und ich möchte da euch heute dazu einfach auffordern, darüber nachzudenken, wo es solche Herzensströme oder so Gedanken in eurem Leben gibt. Wo Hochmut ist, weil es durch und durch destruktiv ist. Da kommen Konflikte, da kommen Parteiungen in die Gemeinde. Und neben dem ist es auch Gift für die Leute, die mit Minderwertigkeit zu kämpfen haben. Wenn ich als Großer, als Überheblicher, dem, der mit Minderwertigkeitsgefühlen zu kämpfen hat, ihm auch noch das widerspiegel. Absolut der Tod im Topf. Und jetzt kommen wir zu dem dritten Punkt, die Gleichgültigkeit. Ich lese es vor, Gleichgültigkeit. Es darf nämlich im Körper nicht zu einer Spaltung kommen, vielmehr soll es das gemeinsame Anliegen aller Teile sein, füreinander zu sorgen. Wenn ein Teil des Körpers leidet, leiden alle oder leiden alle anderen mit. Und wenn ein Teil geehrt wird, ist das auch für alle anderen ein Anlass zur Freude. Mir ist bewusst, dass es eigentlich im Zuge von dem Hochmut zusammenkommt. Also das ist in der Argumentationslinie gehört es damit dazu. Aber ich wollte den Punkt nochmal extra stellen, weil es absolut unserer Welt total entspricht. Ich meiner mir, nee, ich mich meiner mir, der Herr segne diese vier und ich und mich und eigentlich ist mir egal, was die anderen machen und wenn es dir schlecht geht, dann sorg dich mal selber drum, dass es dir wieder besser geht und ja, was soll ich denn machen, ich habe doch selber schon genug zu tun und ich und mir und was die machen, ist mir egal und wir haben es gelesen von dem Ehren, dann ist mir entweder egal, ob du geehrt wirst oder ich bin neidisch, eifersüchtig, warum wirst du geehrt und warum werde ich nicht geehrt? Gleichgültigkeit. Und Paulus geht hier auch ziemlich stark dagegen an und sagt, wenn ein Teil des Körpers leidet, dann leidet der gesamte Körper. Und ich würde da gern noch hinzufügen, oder er sagt, sorgt füreinander. Und ich möchte da noch hinzufügen, sorgt nicht nur füreinander, sondern liebt einander. Es ist ganz arg spannend bei den der Text 1. Korinther 12, das ganze Kapitel und dann mit dem Leib und so weiter. Und das 1. Korinther 13, das wird quasi auf jeder Hochzeit gelesen. Die Liebe ist langmütig, sie ist gütig und dann blablabla. Kommt direkt danach. Fast die gleiche Argumentation mit dem Leib finden wir auch im Römerbrief. Fast genau das gleiche, kann man gerne nachlesen, ist auch Römer 12. Und auch da direkt danach kommen unheimlich viele, viele Zeilen über die Liebe. Das Funktionieren in einem Leib, in einer Einheit, funktioniert nicht nur durch die Fürsorge oder nicht nur, indem wir die Sachen, nicht hochmütig sind oder indem wir nicht nur nicht minderwertig sind, sondern indem wir wirklich, wirklich den anderen lieben, den anderen anschauen. Und habe ich das gehört, die Gemeinde, die ist viel zu feminin für Männer. Also sowas, rosa-rote Brille, hier einander lieben, geht gar nicht. Was soll das? Und wenn man sich da 1. Korinther 13 durchliest, dann hat es nicht mit rosa-roter Brille zu tun, sondern es ist knallhartes Commitment. Das ist knallhart. Kann man sich mal durchlesen. Es reicht ja jetzt nicht dazu, da groß über das Wort Liebe nachzudenken. Aber nur kurz von meinem Verständnis davon, wir lesen in Römer 5,5, das habe ich glaube nicht dabei, lesen wir, dass die Liebe ausgegossen ist in unsere Herzen. Lesen wir. Und dann manchmal das Denken, okay, wenn die Liebe ausgegossen ist in mein Herz, dann kann ich mich ja schön zurücklehnen und nichts machen. Und ich glaube, das ist nicht wahr. Sondern ich glaube, echte Liebe geschieht, oder so rum, wir haben, ja, die Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen, aber wir haben da noch unheimlich viel zu lernen. Zu lernen, zu entdecken, zu schauen, was heißt wirklich, wirklich zu lieben. Den anderen anzuschauen, wie Gott ihn ansieht. Sich wirklich zu sorgen, nicht die Gleichgültigkeit, nicht die kalte Schulter zeigen, sondern sich wirklich zu sorgen, sich dafür interessieren. Wenn man das auf der Gemeindeebene im Gesamtkontext sieht, wie läuft denn vielleicht ein Dienst? Wie läuft denn gerade die Jugendarbeit oder wie läuft die Seniorenarbeit? Interesse. Nicht nur gleichgültig sein, sondern wirklich interessiert miteinander gehen. Und wenn dir einer wirklich die Nase hochgeht, soll es geben, dass man manche Menschen nicht wirklich ausstehen kann, dann wirklich dafür zu beten. Herr Jesus, ich kann die Person einfach nicht ausstehen. Schenk du mir Liebe für sie. Schenk du mir Verständnis für die Person. Wirklich ringen. Um die Liebe ringen. Und nicht nur einfach und auseinander oder Gleichgültigkeit zeigen, sondern echte und echte Liebe. Wenn wir das durch die Evangelien schauen oder gerade eigentlich der gesamte Korintherbrief, ist immer Liebe und Einheit. Liebe und Einheit. Die Band kann schon mal nach vorne kommen. Jetzt, was hat das Thema mit der Gemeinschaft zu tun? Eigentlich ging es ja nur um Einheit. Ich bin davon überzeugt, dass echte Gemeinschaft oder die Vorstellung, die Gott von Gemeinschaft hat, dass die ohne Einheit überhaupt nicht funktioniert. Sondern ist nur ein bisschen oberflächlich. Oberflächlich nett miteinander reden, oberflächlich nett miteinander Kaffee trinken. Das hat nichts mit echter Gemeinschaft zu tun. Und darüber hinaus bin ich davon überzeugt, dass eben diese Gemeinschaft Strahlkraft nach außen hat. Strahlkraft nach außen in die Welt hat. Wir sind nicht nur gesetzt hier in der Welt als Gemeinde, dass wir eben eine schöne Subkultur bilden und dass wir eben uns alle schön wohlfühlen und so weiter, sondern wir haben Auftrag in der Welt. Wir haben Auftrag in der Welt und so eine Gemeinschaft, so eine Einheit hat Strahlkraft. Ein Ort, wo, egal mit welchem Hintergrund du kommst, egal mit welchen kulturellen Hintergrund du kommst, aus welcher Nation du kommst, egal welchen Beruf, welchen Stand du hast, wie auch immer, egal, hier ist ein Ort, wo du angenommen bist. Und hier ist ein Ort, wo du deine Gaben einsetzen kannst. Hier ist ein Ort, wo du gebraucht wirst. Und darüber hinaus, hier ist ein Ort, wo du bedingungslos geliebt wirst, wo du angenommen wirst. Die drei Punkte. Und ich bin davon überzeugt, dass das Strahlkraft nach außen hat. Wir sind hier zentral in Kirchheim und ich weiß, dass wir da schon Schritte und weit sind, aber ich glaube, da geht noch mehr. Wirklich einander schauen und miteinander gehen. Wir haben, ich habe so wunderschöne, schöne Kärtchen hier. Da steht drauf, wir sind eins. Und die kann man sich nachher, gibt es die an den Eingängen, werden die von genialen Teams von mir, werden die verteilt. Und da sind hinten ein paar Fragen drauf. Und eigentlich war es so gedacht, dass wir vom Sandwich-Gottesdienst, kommen ja die Kinder zu uns und dann gehen die Kinder nach oben und sie hören eigentlich quasi genau dasselbe, was ich jetzt euch gerade erzählt habe. Und dann ist der Sinn dahinter, dass die Kinder oder dass ihr als Eltern so eine Karte habt und dann mit euren Kindern darüber redet. Ich habe gedacht, eigentlich könnte man das auch ausweiten, dass ihr die Karten nehmt und nachher im Stehcafé mal darüber redet. Wir sind eins. Und die Karten gibt es nachher am Ausgang.